wir hatten uns das jetzt so gedacht, dass die Predigt keine richtige Predigt ist, sondern eher ein gemeinsames Erleben, so dass wir gedacht hatten, dass wir sozusagen eine Art offene Kanzel haben. Das heißt, Pepe und ich würden zwei kurze Impulse geben, aber ihr habt danach auch noch die Möglichkeit, ergänzend kleine Beiträge zu bringen, die von dem Text ausgehend zeigen können, was euch wichtig geworden ist. Vielleicht ein kurzes Zeugnis oder auch ein anderer ergänzender Gedanke, sodass die Predigt jetzt nicht bedeutet, dass hier einer steht und eine Stunde predigt oder eine halbe oder wie lange auch immer, sondern eher zwei kurze Impulse kommen und dann könnt ihr ergänzen. Dann kommen wir vielleicht auch insgesamt, weiß ich nicht, auf eine halbe Stunde, wie auch immer. Der Text ist 1. Petrus 2, 21 bis 25. Den würde ich gerne am Anfang lesen. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen seid ihr geheilt worden. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ja, Karfreitag, ein ganz besonderer Tag für unser Glaubensleben. Wir denken hier natürlich besonders an das, was Jesus durch seinen Kreuzestod für uns getan hat. Vers 24 ist demnach auch für mich ein ganz zentraler Vers, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Das ist das Zentrum des Glaubens, das ist das, worum es geht. Jesus ist stellvertretend für unsere Schuld ans Kreuz gegangen, hat unsere Sünden getragen und somit sind wir unserem alten sündhaften Leben gestorben. Und ich möchte so ein paar Gedanken vom Alten Testament her aufgreifen am Anfang, dass die uns zeigen, dass Gott eigentlich diesen Plan von Anfang an entfaltet hat. Durch das ganze Alte Testament hindurch finden wir diesen großen Plan Gottes. Wir kennen das Problem des Sündenfalls. Gott und Mensch sind getrennt. Der Mensch hat sich aus eigener Entscheidung von Gott abgewandt. Und aufgrund dessen gibt es eigentlich keine Beziehung mehr zwischen Gott und Mensch. Es ist wie ein Bruch durch die ganze Schöpfung hindurch gegangen. Keine Gemeinschaft mehr. Die Bibel sagt ganz eindeutig, unsere Sünden trennen uns unweigerlich von Gott. Wobei Sünde auch ein Überbegriff ist, ein Seinsbegriff, der einen Zustand beschreibt, eigentlich von zwei Parteien, die eigentlich zusammengehören, die aber getrennt sind. Gott ist gerecht und muss somit auch die Sünde richten. Er kann da nicht einfach drüber hinweggehen. Andererseits liebt Gott uns auch und will die Gemeinschaft mit uns wiederherstellen. Wie ist das möglich? In der ganzen Menschheit, in den Philosophien, aber auch vor allen Dingen in den Religionen haben wir sicherlich besonders eine Ahnung dieser Probleme, aber es gibt keine echte Lösung. Auch wenn die Sehnsucht da ist, wie könnte diese Frage gelöst werden? Aber vor allen Dingen sind uns die Folgen bewusst der Trennung von Gott. Die sind nur zu ersichtlich. Tod, Krankheit, Leid. Wir merken, dass wir in einer Welt leben, die in einem Bruch sich befindet, die eigentlich nicht so ist vom biblischen Befund her, wie sie ursprünglich hätte sein sollen. Aber wir finden nirgendwo eine Lösung für dieses Problem. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, ein griechischer Philosoph, der hatte gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es so etwas gibt wie eine Vergebung von Gottes Seite her, aber ich wüsste nicht, wie das bewerkstelligt werden könnte. Also es gab immer wieder Ahnungen und natürlich die Religionen versuchen Wege aufzuzeigen, aber selbst die Religionsstifter wie Buddha oder Mohammed und so weiter mussten letztlich sagen, wir wissen nicht genau, ob wir wirklich erlöst sind, ob wir wirklich bei Gott ankommen. Wir haben Gottes Erfahrungen in Anführungsstrichen in ihrem Sinne oder von ihrem Denken her gemacht, aber wir wissen nicht, ob das reicht. Und in der Bibel finden wir es genau andersrum. Hier wird uns deutlich gezeigt, dass Gott selber die Lösung geschaffen hat. Und das finden wir schon gleich ganz am Anfang in 1. Mose 3, Vers 15, also praktisch direkt im Zusammenhang mit dem Sündenfall, sogenannte Urevangelium, wie es auch bezeichnet wird. Eigentlich zeigt Gott da schon auf, ich habe schon einen Weg, einen Plan, um die Möglichkeit zu schaffen, dass Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder möglich wird. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also es würde einer kommen, der der Schlange den Kopf zertritt, selber aber verletzt wird. Das ist jetzt natürlich, wenn man nur diesen Vers liest, kann man das noch nicht vollständig erklären. Das ist noch sehr dunkel. Aber wir finden in der Bibel dann eine zunehmende Offenbarung durch das Alte Testament hindurch. Ich nenne nur ganz wenige Beispiele. 1. Mose 49, 10. Dort segnet Jakob seine Söhne bei seinem Tod. Da schreibt er nicht, weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Schilo kann man so übersetzen, schwer zu übersetzen, der, dem das Zepter gehört. Also hier hat einer schon eine etwas deutlichere Ahnung. Es kommt einer, der eine ewige Herrschaft haben wird, und das aus Juda. In 4. Mose 24, 17 sagt der Prophet Bileam, der ja auch für viel Schwierigkeiten gesorgt hat, ich sehe ihn, aber er hat hier eine echte Prophetie. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Das heißt, er ahnt auch etwas davon. Es kommt jemand, der das Problem der Schuld, der Sünde lösen wird, aber er ist noch nicht nahe, es dauert noch. Aber die Prophetien werden im Laufe der Zeit konkreter, sowohl in Bezug auf den Ort, wir denken daran, dass Micha zum Beispiel Bethlehem als Ort vorhersagt, aber auch die Zeit des Kommens des Messias. Und es wird dabei eigentlich immer deutlicher, dass kein Mensch diese Aufgabe übernehmen kann. Kein König, kein Priester, kein Schriftgelehrter, Israel als Ganzes würde es nicht schaffen, als auserwähltes Volk. Auch sie haben versagt und alle Wege aus eigener Kraft und eigenen Möglichkeiten, den Weg zu Gott wieder möglich zu machen, haben letztlich keinen Erfolg gebracht. 70 Jahre musste Juda in Gefangenschaft nach der endgültigen Zerstörung Jerusalems 586 vor Christus gehen. Daniel lebte in dieser Zeit in Babylon, arbeitete dort letztlich als Staatsmann, konnte sich also nach oben arbeiten, war aber auch ein Prophet. Trotz dieser harten Strafe war es letztlich klar, auch das würde nicht das Problem der Sünde an sich lösen. Es war eine von Gottes Seite her gerechtfertigte Strafe für jahrhundertelange Sündhaftigkeit des Volkes, aber es würde nicht grundsätzlich das Problem lösen. Und wir lesen in Daniel 9, Vers 25, wo Daniel sich auch danach ausgestreckt hat, wie kann dieses Problem eigentlich gelöst werden? Daniel hat gebetet, gefastet, er hatte in der Bibel oder im Alten Testament, was er damals vorliegen hatte, geforscht und hatte gesehen, ja, nach diesen 70 Jahren würde eine Rückkehr erfolgen, aber er hatte noch weitere Fragen an Gott und Gott hat ihm eigentlich durch einen Engel darüber hinausgehende Offenbarung geschenkt. Und wir lesen in Vers 25, 9 Vers 25, so sollst du dann erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Also ich kann es nur kurz machen sozusagen, also 7 Jahrwochen entsprechen 49 Jahre, vergehen vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen bis zu dem Gesalbten. Es wurde mehrfach gesagt, dass Jerusalem wiederhergestellt wird. Das letzte prophetische Wort in Bezug auf den Aufbau oder Wiederaufbau Jerusalems kurz vor seiner Zerstörung erfolgte also 588, 87 vor Christus durch Jeremia, Jeremia 30, 18. Und 49 Jahre später, also diesen 7 Jahrwochen entsprechend, erscheint dann Kyros als persischer König, der in Jesaja auch als Gesalbter bezeichnet wird. Also 539, 38 vor Christus und verordnet den Wiederaufbau des Tempels. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass jetzt dann eine Zeit, was ja auch entspricht, dass diese 62 Jahrwochen nicht dem direkt sich an die 7 Jahrwochen anschließen. 62 Jahrwochen wären ja 434 Jahre. Diese vergehen dann ab dem tatsächlichen Aufbau des Tempels unter Nehemia, also ca. 440 vor Christus, beendet. Bis zur Geburt Jesu, also etwa 6 vor Christus, wenn dann der Gesalbte, der Messias, kommt, sind es 62 Wochen, hier bitte noch den Vers 26, dann, genau, und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in einer Überflutung. Also hier wird deutlich gemacht, nach diesen 62 Jahrwochen kommt der eigentliche Messias, der Gesalbte, und er wird ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden, was auch bedeutet, dass er diesen Weg bis zum Ende gehen muss. Also wird keine Hilfe von Gott oder von Menschen wird möglich sein, um diesen Weg zu beenden. Das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das werten die meisten Ausleger dann eben auf die Römer, die 70 nach Christus ja dann Jerusalem zerstört haben. Es gibt also keine andere Möglichkeit für diesen Gesalbten, außer den Weg des Kreuzes. Was soll dieser Gesalbte nun bewirken? Vers 24. In Vers 24 lesen wir dann, was Gott damit bestimmt hat. Gott selber hat also diesen Weg geschaffen und hat etwas bestimmt, was er als Ziel sich gesetzt hat, was er erreichen wollte. Und es sind insgesamt 6 Punkte, die alle die Wiederherstellung der inneren Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen bedingen. Gott will durch diesen Messias, durch diesen Gesalbten, den Frevel beenden, das heißt das Ende der Gesetzesübertretung, was letztlich einen neuen Schöpfungsakt bedingt. Wir haben viel über Gesetz und Gesetzesübertretung im Römerbrief gelesen, in den ersten Kapiteln insbesondere. Und dort wurde deutlich, alle Menschen haben das Gesetz übertreten. Es ist ein Frevel geschehen. Und hier steht das Verbrechen zum Abschluss bringen, Frevel beenden. Der Messias würde das Gesetz beenden und das neue Gesetz sozusagen aufrichten. Es erfordert eine neue Schöpfungstat. Er wird Sünde versiegeln, man kann auch sagen, man kann es auch übersetzen mit wegschaffen. Das heißt, er wird die Macht der Sünde beenden und das war im alten Bund noch nicht möglich. Es war allenfalls bedeckt durch die immer wieder neuen Opfer, die gebracht werden mussten. Aber Sünde an sich konnte nicht weggeschafft werden. Der Messias würde die Sünde wegschaffen, die Sünde versiegeln. Schuld muss gesühnt werden. Das ging im Alten Testament nie. Sünde ging ständig weiter, wenn man so will, ja, wie so eine Lawine, weil sie nie weggenommen werden konnte. Der Messias würde aber diese Sünde ein für alle Mal sühnen. Er war ja nicht wie ein Hohenpriester, der jedes Jahr neu ins Allerheiligste gehen musste, um dort für die Schuld zu opfern, aber sie war ja nie wirklich weg. Hebräerbrief. Die ersten 3 Ziele beziehen sich sozusagen auf die Vergangenheit, das heißt also Frevel beenden, Sünde wegschaffen, Schuld sühnen. Alles das würde der Messias tun, dies würde aber kein anderer tun können. Die nächsten 3 Punkte beziehen sich mehr auf die Zukunft. Er würde eine ewige Gerechtigkeit herbeiführen, einführen. Jesus hat uns vor Gott zur Gerechtigkeit gemacht, sagt der erste Korintherbrief. Herbeiführen ist dabei auch vom Wort sehr genau, denn äußerlich sichtbar oder vollständig wird es ja erst beim zweiten Kommen Jesu. Aber er würde die Gerechtigkeit vor Gott herbeiführen, der Messias. Er würde uns zur Gerechtigkeit vor Gott machen. Vision und Propheten versiegeln, Vision oder Gesicht und Propheten versiegeln, zusammen ist damit gemeint, die Prophetie versiegeln, was eigentlich bedeutet erfüllen, also endgültig bestätigen. Das heißt, dieser Vers will aussagen, die endgültige Erfüllung der Prophetien vom Alten Testament her findet den Abschluss in Jesus. Danach gibt es keine neuen Prophetien mehr, die das noch ergänzen müssten oder die etwas Neues bringen. Wir wissen ja von vielen angeblichen Propheten, wie zum Beispiel Mohammed, die behaupten, eine neue oder weitere Offenbarung oder ergänzende Offenbarung bekommen zu haben. Die Bibel sagt hier ganz klar, die Prophetie ist versiegelt. Das, was Jesus getan hat, ist das Endgültige. Das ist das, was Gott tun wollte. Das ist sein Ziel, das er erreicht hat. Und danach gibt es keine neue Offenbarung mehr. Vision und Prophetie sind zu ihren Zielen gekommen. Manches steht davon noch aus, aber es ist sozusagen in Christus erfüllt. Wir lesen es im 2. Korintherbrief in Kapitel 1, Vers 20. In Christus sind alle Verheißungen Ja und Amen. Und das Allerheiligste Salben, also Jesus, der durch den Heiligen Geist Gesalbte, erscheint hier unter dem Bild des Tempels. Jesus ist im Vollsinne das Allerheiligste des Tempels. Das bedeutet, er ist der freie, jederzeit offenstehende Zugang zu Gott. Das sind die Punkte, die uns schon im Alten Testament genannt werden. Und somit hat Jesaja recht, wenn er in Kapitel 35 schon schreibt, Gott selbst kommt und wird euch retten. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, was wir gelesen haben, was wir gesehen haben, ist vom Alten Testament her entfaltet worden. Und es ist eine vollständige Erlösung. Es beendet den Frevel, es beendet die Sünde, es sühnt die Schuld, es führt eine Gerechtigkeit herbei. Jesus ist das Allerheiligste, er ist das Zentrum sozusagen des Tempels, durch den wir Zugang zu Gott haben. Und die Vision, die Propheten, die Prophetie ist in ihm erfüllt. Und das feiern wir heute. Und das ist nur möglich geworden, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, weil er unsere Schuld an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, wie es der Petrusbrief sagt. Ich würde jetzt Pepe übergeben für den nächsten Teil.
Ja, ich glaube, die Erfüllung ist in Jesus und wir als Gemeinde bekommen über die letzten Wochen und Monate eine besondere Botschaft. Beim Durchgehen durch den Römerbrief sehen wir erstmal die fundamentale Wahrheit, wo wir herkommen, welche Erlösung wir haben in Jesus. Und wir haben in letzter Zeit öfter über Nächstenliebe gesprochen. Nächstenliebe, besonders in der Gemeinde, wo eigentlich alle dasselbe Ziel verfolgen und dasselbe Fundament haben. Und trotzdem sind wir verschieden. Und trotzdem haben wir unterschiedliche Gaben. Und es ist oft eine Herausforderung. Wenn wir hier in den Text vorher lesen, kommt sozusagen die nächste Herausforderung. Ich lese nur mal ganz kurz die Verse 18 und 19. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter und nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Oh, das ist uns zuwider. Wir werden ungerecht behandelt und sollen trotzdem uns unterordnen. Wie ist das überhaupt möglich? Die nächste Stufe ist ja auch noch weitergehend, dass wir nicht nur Liebe zu dem haben, der uns ungerecht behandelt, sondern sogar zu den Feinden. Aber das ist dann vielleicht ein anderes Mal dran. Hier haben wir eine Situation, die uns als Mensch erstmal zuwider ist. Wir werden ungerecht behandelt, also nicht wie in einer Gemeinde, wo eigentlich alle dasselbe Ziel haben, sondern vielleicht ist das hier ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Und woher können wir überhaupt die Kraft nehmen, uns dann trotzdem zu unterordnen? Und die Antwort ist Jesus. Jesus hat etwas durchgemacht, was wir uns kaum vorstellen können. Und er hat sich, das lesen wir in Vers 23, ich lese mal da am Ende, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Er hat sich Gott übergeben. Und darauf will ich hinaus, dass wir Jesus zum Vorbild nehmen, dass wir heute wieder an Jesus denken, wenn wir in den Herausforderungen unseres Lebens sind, unseres Alltags. Manchmal ist es eine Krankheit und nicht nur eine leichte Grippe, sondern eine schwerwiegende. Manchmal ist es vielleicht auch die Situation auf Arbeit. Manchmal ist es das Verhältnis in der Familie, in der Herkunftsfamilie, in der Familie, in der man steht. Manchmal ist es die finanzielle Situation, die uns vor Herausforderungen stellt. Manchmal ist es die Beziehung. Der Ehepartner hat sich vielleicht nach der Hochzeit anders entwickelt, als ich es mir vorgestellt habe. Dasselbe denkt er vielleicht über mich. Die Kinder haben vielleicht gerade ihre Phase des Erwachsenwerdens. Die Kinder denken, die Eltern verstehen mich nicht. Das sind alles Herausforderungen, die wir alltäglich haben. Und ich finde es interessant, Jesus, Nelly hat es erwähnt, steht in Matthäus, Er ist am Kreuz und ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Haben wir das auch schon mal in unserem Leben gehabt, dass wir uns so gefühlt haben? Jesus war nicht verlassen. Das wissen wir. Das wissen wir auch vom Kopf. Alle Dinge dienen zum Besten. Wir werden am Ende sehen, wofür es gut war. Manche Dinge sehen wir hier auf Erden, aber manche sehen wir nicht. Jesus war nicht von Gott verlassen. Nicht wirklich. Natürlich, die Sünde, die er auf sich nahm, er ist dann tot gegangen. Und er wusste schon vorher, weil er mit den Jüngern über das Thema sprach und sagt, ich werde den Tempel in 3 Tagen auf... Er wusste, dass er wieder aufersteht. Aber er war in so einer großen Not. Waren wir auch schon mal in so einer Not, dass wir uns so gefühlt haben und vielleicht auch gefragt haben, warum ich, warum passiert mir das jetzt? Warum sehe ich da kein Licht am Ende des Tunnels? Haben wir schon mal gebetet und haben uns komplett vor Gott kapituliert, gesagt, Herr, ich weiß nicht weiter. Weder körperlich, weder mental, ich bin total am Ende. Ich brauche deine Kraft. Ich habe mal einen Film gesehen, wo 2 Könige miteinander kämpfen und auf der einen Seite waren sehr große Verluste und ich fand das Bild sehr, sehr gut und das möchte ich euch heute nochmal weitergeben. Der König, der sozusagen schon sehr, sehr viel Verlust erlitten hat und auch ja, seelische Verluste, weil die mit ansehen mussten, dass Frauen und Kinder sterben, war jetzt völlig am Ende und geht zu dem anderen König und bittet um Gnade. Er legt seine Waffen ab. Das will ich einmal kurz vorführen. Ich mache das jetzt einfach mal so bildlich, zum Kreuz, dass wir so vielleicht auch mal zu Gott kommen müssen. Er legte seine Waffen ab, dann legt er die Rüstung ab, legt es auf den Boden, geht zu dem König und bittet um Gnade. Und der hat das so gemacht. Also, für mich war es ein gutes Bild. Für mich war es wirklich ein gutes Bild. Haben wir mit unserer Rüstung, mit unseren Waffen, die wir uns oft angelegt haben, schon mal so vor Gott kapituliert und alles hingelegt, abgelegt und gesagt, Herr, ich bin so am Ende. Ich weiß nicht weiter. Ich brauche jetzt deine Hilfe, ich brauche jetzt deine Kraft. Und die Antwort ist Jesus. Jesus will nicht nur die Sünden vergeben für unser Ego. Jetzt hast du den Zugang zu Gott. Nein, er will uns, er will unseren Ego. Er will, dass der Ego ans Kreuz geht und mitstirbt. Das, wo wir noch meinen, die eigene Kraft zu haben, da sollen wir vor Gott kapitulieren und es ihm abgeben. Und er macht uns dann fähig, sogar einen Chef zu lieben, der uns vielleicht ungerecht behandelt. Und er macht uns fähig, einen Feind zu lieben. Er macht uns fähig, zu lieben in der Gemeinde, Beziehungen nach dem Vorbild Jesu zu pflegen.
Ja, vielen Dank. Ich denke, wir haben so ein bisschen von diesem Versen ausgehend gesehen, von der Vergangenheit, ja, vom Alten Testament her, wie Gott diesen Plan entfaltet hat. Und wie es im Kreuzesgeschehen gemündet ist und wie Jesus wirklich auch buchstäblich ans Kreuz gehen musste und diesen Weg bis zum Letzten gegangen ist. Und Pepe hat deutlich gemacht, daraus ergibt sich auch ein Lebensstil, daraus ergibt sich letztlich, wie Petrus hier schreibt, eine Berufung. Unsere Berufung ist von der Bibel demnach her nicht nur einfach, dass wir eine Berufung zur Arbeit haben oder wozu auch immer, sondern unsere Grundberufung als Gläubige ist, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir seinen Fußspuren nachfolgen, dass wir uns an seinem Beispiel orientieren. Und Jesus ist diesen Weg gegangen, obwohl er eigentlich menschlich gesehen völlig ungerecht war, denn er war der Einzige, der wirklich keine Sünde hatte. Trotzdem hat er nicht geschmäht, nicht gedroht. Und wir werden sicherlich auch, wenn wir auf diesem Weg gehen, nicht immer gerecht behandelt werden, nicht immer fair behandelt werden, so wie Pepe es dargestellt hat. Wir werden es oft nicht, vielleicht nicht leicht haben, aber wir wissen und können wissen, Jesus ist diesen viel schwereren Weg vorher gegangen. Jesaja 53, auch so eine ganz zentrale Stelle, die ihr sicherlich alle kennt, vom Alten Testament her, wo als Prophetie auf den Messias, dort wird gesagt, um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Und darum geht es letztlich. Diese Frucht sind letztlich Menschen, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, die es als ihre Berufung annehmen, ihm nachzufolgen. Diese Frucht will Jesus auch bei uns sehen, bei dir, bei mir. Daran will er sich sättigen, daran will er sich freuen, so verstehe ich diesen Text. Und dieses Beispiel aus dem Petrusbrief zeigt uns, wie das auch ganz konkret, wie das ganz praktisch aussehen kann. Und auch insbesondere an den Stellen, wo es schwierig, schmerzhaft, unangenehm, unfair ist von unserem Empfinden. Ja, ich möchte euch einladen, wer vielleicht noch einen kleinen Beitrag als Ergänzung leisten will, sei es als Zeugnis oder wo ihr sagt, das ist mir noch wichtig geworden, wir können hier nur ganz wenige Facetten darstellen, dessen, was dieses ganze Geschehen umfasst, der sei herzlich gerne eingeladen. Ich denke, dafür haben wir noch einige Minuten Zeit und ich würde das dann abschließen und zum Ende dann auch noch mit uns beten. Aber wer die Freiheit hat, hier noch einige Sätze zu ergänzen, zu sagen, das ist mir wichtig geworden in dem Zusammenhang, der sei herzlich eingeladen, jetzt nach vorne zu kommen.
Clara bat mich noch ein Gedicht von ihr vorzulesen. Das mache ich jetzt mal. Das heißt, er trug das Kreuz. Auf dem zerschlagenen Rücken hat man das Kreuz gelegt, will ihm die Last zerdrücken. So zerrt man ihn und schlägt. Ob auch die Knie versagen, ob er kaum weiter kann, der Herr wankt ohne Klagen den Schmerzensweg hinan. Doch endlich sinkt er nieder, die Last ist gar zu schwer. Und die geschwächten Glieder ertragen sie nicht mehr. Vergeblich ist das Schlagen, das Schelten und das Zerren. Er kann das Kreuz nicht tragen. Die Richtstatt ist noch fern. Da kommt vorbeigegangen ein ernster, stiller Mann. Er sieht mit Schmerz und Bangen den Zug des Todes an. Zum dritten Mal bricht nieder der Herr mit seiner Last. Die Schergen ziehen ihn weiter empor mit wilder Hast. Doch sehen es selbst die Ronen, dass er nicht weiter kann und rufen unter Drohen den Mann zu Hilfe an. Dem ist nicht so zumute, es weigert sich sein Stolz zu tragen, das mit Blute bedeckte Kreuzesholz. Die Henkersknechte lassen ihn aber nicht mehr los, er muss das Kreuz umfassen, das Kreuz so schwer und groß. Und ohne Widerstreben trägt er es dem Heiland nach, ihm Linderung zu geben auf seinem Weg der Schmach. Die steile Bergeslehne geht schwegend er hinan, O Simon von Kyrene, hab Dank, was du getan. Dünkst dir zunächst ein Schaden, scheint dir die Schande groß, O Simon, es ist Gnade, dir ward ein Seliglos. Auf seinem Todesgange trugst du dem Menschensohn das Kreuz, das schwere lange, nun trägst du eine Krone. Und deine beiden Söhne, sie nahmen Jesus an, du Simon von Kyrene, bist ein glückseliger Mann.
Wenn wir den Vers 25 betrachten, dann heißt es hier, denn ihr wart wie die irrende Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seele. ihr wart. Es gibt im Leben davor und danach. Wenn wir, wie Martin das geschildert hat, aus dem alten Bund, es war davor, es war bevor Christus das Erlösungswerk vollbracht hat. Der Vorhang im Tempel war zu, es war davor. Keiner durfte in das Heiligtum rein, nur der Hohepriester einmal im Jahr. Danach darf ein jeder, hat ein jeder den freien Zutritt zum Thron der Gnade. Es ist danach, nachdem Jesus das Werk vollbracht hat. Die Geschichte der Menschheit hat sich von dem Zeitpunkt an radikal gewendet. Es gibt ein Davor und Danach. Aber es ist auch für uns, auch nachdem Jesus das Werk vollbracht hat, gibt es auch für uns, für einen jeden persönlich, ein Davor und Danach. Wenn wir uns vor Christus, der eigentlich alles vollbracht hat, wenn wir uns vor ihm beugen und so wie Pepe das dargestellt hat, uns einfach ihm ausliefern und uns vor ihm beugen, dann kann es auch für uns ein Danach geben. Wie Petrus hier sagt, ihr wart wie irrende Schafe, ihr gingt alle in die Irre, doch ihr seid nun bekehrt. Dank sei Gott, dass wir diesen Wendepunkt auch in uns erleben durften, dass es in unserem Leben ein Danach gegeben hat, wie Petrus sagt, ihr seid nun bekehrt, ihr seid nun Kinder Gottes, ihr seid nun Erlöste. Und wer es heute noch nicht hat, wer noch davor steht, der darf es heute noch tun.
Ich denke, wir kommen damit zum Abschluss des Gottesdienstes. Wir haben beleuchtet die Vergangenheit von dem, was war, vom Alten Testament her. Wir haben uns auch mit dem Kreuzesgeschehen an sich auseinandergesetzt, gerade auch durch das Gedicht nochmal sehr verdeutlicht, welchen Weg Jesus gegangen ist, auch durch die Kindergeschichte. Aber wir haben auch gesehen, dass wir eine Antwort darauf geben können, sollen, müssen letztlich. Zum einen die grundlegende Entscheidung, lebst du noch im Davor? Oder hast du dich bereits für Jesus entschieden? Hast du das, was er für dich getan hat, angenommen? Aber auch für uns, die wir Jesus nachfolgen, dass wir dieser Berufung treu bleiben und diese Berufung leben. Ich denke, mit diesen Gedanken können wir ins Wochenende gehen und freuen uns, denke ich, dass wir uns Sonntag hier wiedersehen um 10 Uhr. Ich möchte doch zum Abschluss mit uns beten und um Segen Gottes bitten. Und bitte, wer kann, dass er dazu aufsteht. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den heutigen Tag, danken dir dafür, dass wir uns an dieses Kreuzesgeschehen an dich erinnern durften, Herr, dass wir uns an dir ausrichten durften, dass wir uns Zeit nehmen durften, darauf zu blicken, auf dich zu blicken, Herr Jesus. Und wir sind beeindruckt und fasziniert, wenn wir sehen, wie es ja wie keine andere Möglichkeit gegeben war, schon vom Alten Testament her, als dass du kommen musstest und den Kreuzestod sterben musstest. Herr Jesus, und wir sehen aber auch den Blick in die Zukunft, dass wir sagen wollen, dass wir dir nachfolgen wollen. Wir wissen, dass wir zu schwach dafür sind. Wir wissen, dass wir sündhaft und fehlerhaft sind. Aber wir wollen uns an dir orientieren, uns immer wieder vergeben lassen von dir, uns reinigen lassen und den Blick nach vorne richten. Herr Jesus, wir danken dir für das, was du für uns getan hast und stellen uns unter deinen Segen, unter deinen Schutz, unter deinen Frieden und bitten dich um alles Gute, was du uns geben willst für die nächsten Tage. Bitten dich, dass du gerade in den Ostertagen uns besonders nah bist und dass du uns Zeit schenkst der inneren Einkehr, wo wir uns bewusst auf dich ausrichten dürfen. Danke für deinen Segen und für deine Liebe. Und so stellen wir uns jetzt ganz unter deinen Schutz und den Schutz deines Blutes. Amen. Ja, euch noch ein schönes Wochenende und bis Sonntag.